SWR 2 Lesenswert Feature.
Hallo?
Ja, hallo, Marc Berdorf hier vom SWR.
Ja, guten Tag, hier ist James.
Hi, grüße Sie. Ja, schön, dass wir sprechen können. Ich glaube, wir waren für 10 verabredet, passt es gerade? Oder
ja,
ist schlecht?
Ja, ist richtig. Ja,
ja, cool.
Absolut.
Also der Ansatz von dir war ja im Prinzip genau in diese High Fantasy reinzugehen, weil sie so schrecklich konservativ ist und da einfach an allen Ecken Dinge zu drehen. Und ich wollte halt auch demonstrieren, dass das überhaupt kein Problem ist, all diese progressiven Gedanken in einer fantastischen Welt zu machen.
Ich hatte noch so ein kleines Experiment vor. Ich weiß nicht, das hatte ich der Patricia Eckermann und der Judith C. Vogt auch schon erzählt. Und zwar wäre die...
Der hat mir nichts gesagt. Also
ja.
Ich fragte, was denn? Da gibt es ein Experiment. Weißt du, was genau ist? Und sie sagte, nee, ich soll nichts sagen.
Genau, sie hat geschwiegen, damit ich sie überraschen kann.
Ja.
Aber eigentlich ist die Idee ganz einfach. Und zwar hätte ich gerne, dass sie zusammen eine Geschichte schreiben. Zu dritt der progressiven Fantastik, dass wir das so wie eine Art Kettenbrief irgendwie gemeinsam entwickeln.
Fantasy kann auch mehr. Geschichten der progressiven Fantastik. Mit
Patricia Eckermann, Judith Vogt,
James Sullivan
und
Romina Dietzel.
Ein Feature von Marc Berdorf.
Geht letztendlich nur darum, dass wir so ein bisschen auch fühlen können, wie dann so eine progressive Fantastikgeschichte am Ende aussieht, die sie dann gemeinsam entwickeln, wenn sie da Lust drauf hätten.
Ja, ich bin offen und dieses Experiment finde ich spannend. Ich bin gespannt, was daraus wird.
Ich freue mich sehr. Und würde vorschlagen, wir sprechen einfach in den nächsten Wochen immer mal wieder und bringen das dann irgendwie ans Laufen. Und dann schauen wir mal, was draus für eine Geschichte wird am Ende.
Wenn wir nicht stillstehen wollen, müssen wir uns verändern und dann müssen wir aufbrechen. Und dann müssen wir regelmäßig schauen, was sind eigentlich die alten Strukturen, an denen wir festhalten. Und macht das Sinn? Auch diese Traditionen, all das, was wir erzählen, das, was meinetwegen jetzt wieder im ollen Tolkien steht oder so, was davon kann man übernehmen und was davon ist der Zeit damals geschuldet und absolut gar nicht mehr bringbar heutzutage? Viele Leute haben immer die Sorge, ja, wenn jetzt die Progressiven kommen, dann ist plötzlich alles, was alt ist, nichts mehr wert und wird mit Füßen getreten. Aber darum geht's ja gar nicht. Es geht ja nur darum, dass wir uns von dem Ballast entsagen, also dass wir den loswerden, weil der bremst ja auch. Und der ist einfach ausschließend, weil viele Menschen nicht mitgedacht werden und viele Welten von Menschen.
Agentje. Die Zukunft stand einfach so im alten Schuppen. Agentje hatte Mühe gehabt, die festgerostete Tür aufzustemmen. Durch gesprungene Oberlichter malte das Sonnenlicht Säulen in den Staub und auf die Geräte, die dort seit einem Jahrhundert schlummerten. Der Schuppen barg nichts als Vergangenheit, doch eine Vergangenheit, die in der Gegenwart nützlich sein würde. Agentjes Gruppe, von der Presse Vigilante 20 genannt, hatte sich auf einer sehr ehemaligen sowjetischen Teeplantage niedergelassen. Seit dem Ende des Kalten Kriegs verwilderten hier Hänge voll von ungezähmtem Tee. Dass sie sich dieses Stück Utopie verdient hatten, in das sie die Assam-Plantage verwandeln würden, sagten sie einander. Aber etwas zu verdienen war nur menschengemachter Trost in einer Welt, die sich nicht darum scherte und nicht nach diesen Regeln spielte.
Fantasy ist schon seit vielen Jahren beim westlichen Publikum eines der beliebtesten Literaturgenres. 10 der 20 weltweit meistverkauften Bücher sind Fantasy-Romane. Zahlreiche der erfolgreichen Filme und Serien der vergangenen Jahre basieren auf den populären Buchvorlagen. J.R. Tolkiens, Herr der Ringe.
Weil ich selber Fantasy schreibe, bin ich es total leid, dass alle Fantasy immer auf den Herr der Ringe so runtergebrochen wird. Dass es immer heißt, das ist der nächste Tolkien.
Oder auf der Harry Potter-Reihe.
Wir wollen alle gar nicht den Harry Potter schreiben, glaube ich, so.
Oder Game of Thrones.
Viele Klischees, die dahinter stecken, halt zum Beispiel auch diese stereotype Heldenreise, dieser Bauersjunge, der provinziell groß gewordene Junge, es ist ja dann meistens doch ein Junge, dass der zu Größerem bestimmt ist und dass der gerechte König werden kann und sowas. Das sind schon auch so Tropes, die kann ich auch nicht mehr sehen.
Viele Fantasy-Romane ähneln sich, erzählen Geschichten von Gut und Böse und von Kämpfen großer Völker.
Um das Königreich ihres Vaters zu retten,
soll Prinzessin Isolde von Lara den mächtigen Vampirkönig Adrian Alexandre Vasiljev heiraten und töten. Scarlett Sinclair, King of Battle and Blood.
Violets Traum, Schriftgelehrte am renommierten Basquiat War College zu werden, zerplatzt jäh, da sie als Tochter der Generalin am Auswahlverfahren der Drachenreiter teilnehmen muss. Rebecca Yarros, Fourth Wing, flammengeküsst.
Doch in ihrer neuen Heimat angekommen, merkt sie schnell, dass nichts, was sie über Adrian und sein Volk zu wissen glaubt, wahr ist. So sehr sie sich auch dagegen wehrt, die Anziehungskraft zu Adrian ist unabwendbar. Aber sie darf sich auf keinen Fall in ihn verlieben. Sie muss ihn töten und sein gesamtes Reich in die Knie zwingen.
Das erste Jahr wird nicht einmal die Hälfte aller Bewerber überleben. Denn Drachen binden sich nicht an schwache Menschen. Sie fackeln sie nieder.
Einige Autorinnen und Autoren meinen, da ginge auch in Deutschland noch mehr. Mehr Aktualität, mehr Diversität, mehr Gesellschaftskritik, mehr Gegenwart und mehr positive Visionen für die Zukunft.
Mir ist in Deutschland insbesondere aufgefallen, dass, wenn es um politische Themen, wenn es um Diversität geht, Antirassismus und all die anderen progressiven Themen, dass sie gerne den Blick in die USA richten und das rezipieren, was dort publiziert wird. Aber bei sich zu Hause sozusagen, auch Unterschreibenden vor allem, das jetzt nicht umsetzen, sondern Progressivität ist das, was sozusagen in der Fremde passiert.
Das ist wie so ein Lego-Haus, das man einmal auseinander nimmt und dann wieder neu zusammensetzt und die Sachen, die schlecht sind und von denen wir uns trennen können, die schmeißen die einfach über Bord und das finde ich einfach super.
Hab den Unterpunkt wilde Überlegungen aufgemacht, was reingeschrieben, dann gemerkt, dass es genauso klingt wie die wilden Notizen aus meinen Notizbüchern und es dann auch so genannt. Jamie Gedankenstyle. Nicht zu ernst nehmen, ich spinne einfach rum.
Die Auswahl High und Urban Fantasy und Cyberpunk finde ich gut. Dark Portal Fantasy könnte ich mir auch noch vorstellen. Wenn du den High Fantasy Part machen willst und das auch für Judith okay ist, dann von mir aus gern. Falls wir Zeitstufen nehmen, werde ich nochmal in mich gehen und versuchen, einen brauchbaren Ansatz zu finden.
So viel hatten sie geben müssen. So viel bleibt auf der Strecke, wenn du versuchst, dich ins BIOS unserer Gegenwart zu hacken, um endlich die Frage zu beantworten, grün auf schwarz, do you really want to delete capitalism.sys? Eine einzelne Person würde sich vielleicht fragen, was da sonst noch ist. Schlimmer, ob da sonst noch was ist, bevor sie Y drückt. Oder doch N? Doch die Vigilante 20 waren nicht ein einzelner Finger, der zwischen den Tasten schwanken konnte. Sie waren zu diesem Zeitpunkt längst mehr als 20 gewesen. Und sie alle hatten mehr geben müssen, als da war. Hatten stehlen, verraten, einbrechen, überzeugen, hinwerfen und wieder aufnehmen müssen. Und zweifeln. Immer wieder zweifeln. Um das Angezweifelte schließlich Realität werden zu lassen. Die ganze Aktion, ein Perpetuum mobile aus persönlichen Opfern und vielen kleinen Entscheidungen. Es existierte schließlich keine Capitalism.sys tief im Herz der Gesellschaft.
Die Elfjahr hat Sylens, eine der größten Fantasy-Messen der Welt. An den Ständen, die um das Castel de Haar aufgebaut sind, einer Burg in der Nähe von Utrecht, bereiten sich die Aussteller auf den Tag vor. Sie legen Fantasy-Bücher zurecht, grillen Fleischspieße, kleben Preisschilder auf Zaubertagebücher. Hinter einem der Stände im Witchery Market steht Romina Dietzel mit ihrer Freundin Emma.
Ich habe heute eine Elfe in Pastelltönen an. Ich trage ein rotes Kleid, sehe ich gerade. Man sieht von außen eher so die Pastelltöne. Und ich bin heute ein bisschen süßer gekleidet. Ich bin auch ein bisschen ruhiger vom Verhalten her heute.
An vielen Wochenenden im Jahr fährt Romina Dietzel zu Fantasy-Conventions. Immer verkleidet.
Aufgewachsen bin ich mit meinem Vater auf dem Schiff in Holland. Aber jetzt nicht sehr lange, das war nur für ein paar Jahre. Als ich schulpflichtig wurde, ging es dann zurück nach Deutschland. Und war schon immer ein totaler Fantasy-Fan.
Bei jeder Convention trägt sie unterschiedliche Kostüme. Dann postet sie Fotos davon auf Instagram, wo sie tausende Likes und Kommentare erhält.
Das Krasseste von der Verwandlung her war mein Drenai 2016. Der hatte halt Hörner, Hufe, ein Schweif, künstliche Zähne, Kontaktlinsen, ein komplettes Bodypaint und eine schwebende Rüstung. Also von Elfen, da ist alles bei. Also es gibt noch nichts, was ich, sogar Goblins. Also ich habe da wirklich alles durch.
Ihre Kostüme näht Dietzel selbst. Nach Vorbildern aus Fantasy-Welten, Büchern, Filmen, Serien, Computerspielen.
Auf dem Schiff saß ich oft mit meinem Vater abends und wir haben dann so philosophiert über die Sterne und so als 5-6-Jährige überlegt man dann natürlich, ja, Papa, gibt's denn auch einen Planeten, wo dann nur Pegasusse drauf sind? Und er so, bestimmt, man weiß es nicht. Es ging mir gar nicht mehr darum, dass es Dinge sind, die man auf unserer Welt so nicht findet, sondern ich fand es generell faszinierend, vor allem weil Fantasy ist ja quasi von unserer Welt stark inspiriert, ne?
Eine Zeit lang hat Romina Dietzel Kostüme nur für sich selbst geschneidert. Dann merkte sie, dass viele ihre Cosplays auch kaufen würden, machte sich selbstständig. Romina Dietzel entwirrt einige der Halsketten mit kleinen Flügeln, die sie selbst entworfen hat. Sie ist gestern angereist und hat in einem Wohnwagen übernachtet. Seit den frühen Morgenstunden baut sie nun auf. Noch ist das Festival nicht eröffnet. Aber die ersten Gäste mit Sondertickets spazieren bereits an den Ständen vorbei. Drei Mädchen bleiben kurz stehen. Lange schwarze Mäntel, Zauberstäbe, rot-gelb gestreifte Krawatten. Sie tragen Kostüme des wohl bekanntesten Fantasy-Franchise, Harry Potter.
So richtig angefangen zu lesen habe ich durch Harry Potter. Und ich habe mich tatsächlich am Anfang geweigert, weil das so gehypt wurde. Und dann fing ich an zu lesen. Für das erste habe ich 2 Wochen gebraucht, aber für alle weiteren dann nur noch 2 Tage. Also dadurch habe ich angefangen zu verstehen, wie toll es ist, Bücher zu lesen und Geschichten selber zu lesen, statt nur zu schreiben.
Ich glaube, dass wir das tatsächlich vom Ende her denken sollten, weil sich dann alles andere beinahe von selbst ergibt. Ich sehe da unterschiedliche Möglichkeiten. Portal Fantasy fände ich naheliegend. 3 Figuren gelangen an einen Ort und treffen da aufeinander. Es könnte zum Beispiel sein, dass sie zu einer Figur verschmelzen. Es könnte aber auch sein, dass sie eigentlich aus unserer Welt und unserer Zeit stammen, aber durch ein Portal in unterschiedliche Welten gelangt sind und nun nach langer Zeit heimkehren. Das hätte den netten Nebeneffekt, dass es so eine Art Großmetapher für Fantastiklesen sein könnte. Bewegen uns lesend in fremde Welten und kehren in unsere zurück und sehen die Welt mit anderen Augen. Sowas in der Art vielleicht.
Doch sie hatten dem Zentralrechner einen Code gefüttert, der alle Bytecoins in Töne verwandelte. Der Befehl war in alle Clouds hochgeladen worden, hat einen Hurricane aus Musik geformt, den alle Datenbanken der Welt gespielt hatten. Und als dieser Liedersturm verklungen war, waren die Töne, einmal gehört und unwiederholbar, für immer fort. Und mit ihnen alles Geld. Zu Klang gewordene Fantasie, eine Welt hinterlassend, die ihren Wert auf andere Weise finden musste und würde. Agenci ritzte mit dem diffizilen Omni-Tool die eigene Initiale ins Holz, setzte ohne das geringste Zittern einen perfekten Kreis drumherum. Dann zündete Agenci die Zukunft. Sie begann zu surren, stockte kurz wie Agencis Herzschlag, bevor Getrieberädchen ineinander griffen, das ganze Gebilde schnurrte und die milchgläserne Klappe am Boden sich mit prismatischem Licht erfüllte. Mit einem Schnappen öffnete sich die Verriegelung. Agenci spürte die Vibration unter den Füßen, spürte sie in den Knochen, den Adern. Die Erleichterung, dass alles immer weitergehen würde, bis es es nicht mehr tat, ließ Agenci die Falltür der eigenen Zukunft öffnen und hindurchsteigen.
Also wenn du an der Kante von so einem Tagebau stehst und einfach reinguckst in die Tiefe, das ist kaum zu erfassen. Und dann die Vorstellung zu haben, dass da mal Land war, was ein Ort war, mit Häusern, da stand eine Kirche und. Und plötzlich ist das alles weg und da ist nur noch Luft und dieses Riesenloch. Da muss man mit Fantasie arbeiten, um das erfassen zu können einfach. Ne?
Der Tagebau Hambach ist die größte Braunkohlegrube Europas. Auf 85 Quadratkilometern werden hier aus bis zu 400 Metern Tiefe jährlich ungefähr 250 Millionen Tonnen Kohle gefördert.
Als Kind fand ich das natürlich monströs, diese Bagger zu sehen. Ich war dabei, als irgendwann Anfang der 80er ein Bagger tatsächlich umgesiedelt wurde von dem Tagebau Frechen
rüber in einen anderen Tagebau, ich weiß gar nicht wohin. Und wir Kinder durften ihn dann aus der Nähe sehen, wie er praktisch übers Land sich bewegt hat. Und ich dachte wirklich, wow, das ist wie ein Drache. Ja, also wie ein Drache, der sozusagen sich hier das Land bewegt, um irgendwo anders damit anzufangen, wieder die Erde in sich aufzunehmen. Also irgendwelche fantastischen Vorstellungen unserer sehr kargen Umgebung.
Der Schriftsteller James Sullivan, geboren 1974, ist ganz in der Nähe des Tagebaus aufgewachsen. Noch heute wohnt er im 10 Kilometer entfernten Kerpen.
Ich bin in den USA geboren, tatsächlich in West Point, der Militärakademie, was mir niemand glaubt. Es ist tatsächlich so. Mein Vater war Militär und das war halt jetzt das nächste Krankenhaus. Und mein Vater und meine Mutter haben sich Ende der 70er getrennt. Mein Vater ist Amerikaner, meine Mutter Deutsche. Und wir sind dann nach Deutschland zurückgekehrt. Und meine Tante wohnte hier in Kerpen.
Kerpen im Rheinland, ländlich gelegen. Die Stadtteile wirken wie Dörfer.
Für mich war das natürlich als schwarzes Kind manchmal nicht ganz leicht. Also ich war in meiner Klasse das einzige schwarze Kind. Es gab noch türkische Kinder. Ich erinnere mich noch, da waren einige, die kaum Deutsch konnten. Mit denen habe ich mich ein bisschen solidarisiert. Aber von denen habe ich auch durchaus Rassismus abbekommen. Also es war immer sehr schwierig, so, sich da so einzufügen und auch rauszufinden, wem ich vertrauen kann und wem nicht. Und ich habe sehr früh diese richtigen, heftigen Dinge abbekommen, also alle rassistischen Witze und auch schon sehr früh so ein Denken, dass die Kinder eigentlich von sich aus gar nicht hätten entwickeln können, sondern das müssen die über ihre Eltern bekommen. Das heißt, wir reden von der Zeit, als das N-Wort noch gang und gäbe war.
James Sullivan ist einer der wichtigsten Fantasy-Schriftsteller Deutschlands. Zuletzt ist sein Zweiteiler Die Chroniken von Beskandur erschienen. 2021 Das Erbe der Elfenmagierin. 2022 Das Orakel in der Fremde.
1983, 84 hatten der Vater von einem Freund in einer Videothek den Herrn der Ringe Zeichentrickfilm ausgeliehen. Das war irgendwie, ich glaube, es geht bis zur Hälfte oder sowas, ein Drittel, ich weiß nicht mehr. Es hört irgendwie mittendrin auf, weil es nicht weiter produziert wurde dann. Also war das alles, was wir hatten. Aber ich war so fasziniert von dieser Erzählwelt, dass ich sofort erkannte, das ist genau das, was ich will.
Sullivan studierte Literaturwissenschaften in Köln, schrieb nebenher kleinere Fantasy-Geschichten. Dann bot ihm der Autor Bernhard Hennen an, gemeinsam an einem Fantasy-Roman zu arbeiten.
Seit Jahrhunderten herrscht die ebenso schöne wie weise Elfenkönigin Emmerel über Alpenmark. Nie hat es ein Mensch gewagt, ihr Reich zu betreten. Bis zu dem Tag, an dem Mandred Thorgridsson vor ihrem Thron steht und sie um Hilfe im Kampf gegen eine grausame Bestie bittet, die in der Menschenwelt ihr Unwesen treibt. Emmerel erhört sein Flehen und ruft zur Elfenjagd. Doch für ihre Hilfe verlangt sie einen hohen Preis.
Die Grundidee war eigentlich, wir haben zwei Elfen, die um ihre Geliebte werben, um die Leiche. Und am Ende verliert der Underdog. Was zu tränenreichen Reaktionen führte, die wir natürlich nicht haben kommen sehen.
Nachdem der erste Roman 2004 erschienen war, folgten weitere Teile. Die Bücher verkauften sich millionenfach und wurden in 8 Sprachen übersetzt.
Damals haben wir das einfach so gemacht. Wir haben nicht weiter darüber nachgedacht, welche Möglichkeiten noch bestehen. 2 Elfenmänner werben um eine Elfenfrau. Sehr heteronormativ. Und vor allen Dingen, wenn ich das heute schreiben würde, wäre das vielleicht der Ausgangspunkt. Am Ende würde sie sich nicht für einen entscheiden, wenn ich das heute schreiben würde. Am Ende würde sie sich bei mir heute für beide entscheiden. Und das war eine Option, die wir damals einfach nicht gesehen haben. Also wir haben uns nicht mit Geschlecht, mit Sexualität, mit Beziehungsform so sehr auseinandergesetzt, sondern es war alles noch sehr unreflektiert, finde ich.
2020 hat Sullivan mit Judith C. Vogt ein Manifest veröffentlicht. Der Titel: Lasst uns progressive Fantastik schreiben.
Die progressive Fantastik setzt an der Stelle an, an der die Traditionen der Abbildung von Realität im Fantastischen im Weg stehen. Sie ist sich darüber im Klaren, dass jeder Text politisch ist und greift generell progressive Konzepte wie zum Beispiel Feminismus und Diversität auf und bildet sie in Erzählwelten ab.
Das Progressive beschränkt sich aber nicht nur auf die Inhalte, sondern bezieht sich auch auf die Form.
Statt unreflektierten Gewohnheiten oder präskriptiven Ratgebern zu folgen, sucht die progressive Fantastik nach Formen, die den jeweiligen Stoff am besten zur Geltung bringen.
Also wenn ich jetzt die High Fantasy nehme, so Elfen, Zwerge, Drachen und sowas.
High Fantasy, ein Subgenre der Fantasy. Merkmale? Fiktive Welten, die oft dem europäischen Mittelalter ähneln. Wesen wie Feen, Zwerge, Drachen, Elfen. Magische Elemente, Heldinnen und Helden, die abenteuerliche Reisen erleben.
Die ist sehr stark davon geprägt, dass die Dinge früher besser waren. Also die Magie war früher stärker, die Kultur war besser. So sind viele dieser Welten angelegt. Und was passiert, wenn wir sagen, nein, wir drehen das jetzt um? Gerade bei den Elfen, die das sehr stark propagieren. Früher war alles toll, wir müssen jetzt im Westen gehen, sonst halten wir das hier nicht aus. Und was wäre, wenn wir das umdrehen? Die kommen aus schlimmen Verhältnissen und bewegen sich immer dem Besseren entgegen.
In der Elfensiedlung Ilbengrund gab es an diesem Feiertag nur ein Haus, in dem Ruhe herrschte. Es fügte sich zwischen den Fürstenpalast und den Turm der Gelehrten. Manche nannten es das schmale Haus, andere bezeichneten es als das Haus der Inkarnation. Für die meisten war es aber das Haus der Narumi, das Haus der Magierin, die vor mehr als 2000 Jahren in der Fremde starb und in immer neuen Inkarnationen geboren wurde.
Und wenn sie zurückschauen, sagen sie, zum Glück haben wir das hinter uns. Egal, was jetzt für Schrecken kommt, das haben wir hinter uns. Und das ist eine Sache, die plötzlich die komplette Konzeption auf den Kopf stellt. Und plötzlich passieren andere Dinge. Plötzlich schaut man anders auf die Gemeinschaften. Plötzlich schaut man anders auf die Zukunft, die vor einem liegt. Also das meine ich mit Heldenreise.
Zwischen den beiden hohen und prachtvollen Gebäuden wirkte das schmale Haus mit seinen drei Stockwerken, der zerfurchten Borkenfassade, dem tiefgezogenen Schilddach und den geschlossenen Fensterläden unscheinbar, als wollte es nicht mehr Aufmerksamkeit als nötig auf sich ziehen. Dabei war es an diesem Tag das wichtigste Gebäude der Siedlung.
Wenn ich jetzt in meiner Erzählwelt, wenn die Elfen aus der Versklavung kommen, ja, das ist natürlich jetzt nicht ganz unerheblich, dass ich ein schwarzer Amerikaner bin und das natürlich einen gewissen Bezug hat. Oder die Chroniken von Beskadur, dass da Inkarnationen sind. Eine legendäre Magierin wird wiedergeboren und wiedergeboren und wiedergeboren und die jeweilige Inkarnation möchte herausfinden, was diese Magierin wusste. Also praktisch die Erinnerung entfesseln. Das geht auf eine Erfahrung zurück, die ich in der Black Community mache oder mit der Black Community mache, dass wir alle paar Monate wieder bei Null in der Antirassismus-Aufklärung beginnen können. Diese Erfahrung der Wiederholung, all das sind reale Erfahrungen, die in so einen Roman eingebettet sind.
Die Elfen von Ilbengrund feierten das Fest der Narumi. Da der Geburtstag der legendären Zauberin nicht in den Chroniken verzeichnet war und jene, die damals schon am Leben waren, sich nicht des Datums erinnerten, ehrte man Narumi an dem Geburtstag ihrer jeweiligen Inkarnation.
Auf der Oberfläche handeln unsere Romane halt von Orks und Elfen und Zwergen und Drachen. Aber dass Dinge herausgelesen werden können aus dem Text, die jeden Einzelnen betreffen, das wird halt einfach nicht gesehen. Aber ich hoffe, dass sich halt auch mit der Zeit ändert.
Ich finde die Idee, unsere drei Hauptfiguren aus drei Genres in einer Figur in unserer Welt verschmelzen zu lassen, total gut. Und auch die Idee, dass die epische Handlung hinter unseren Figuren, unserer Figur liegt. Ich finde das Stichwort Klimademo eigentlich sehr gut. Ich rede nur mal wild in den Wald. Unsere drei Figuren verschmelzen wieder zu einer im Hier und Jetzt. Die Figur tritt auf die Straße einer Stadt, dort wird demonstriert. Sie hat so viel erlebt, so viele Prüfungen bestanden. Aber hier ist sie damit konfrontiert, dass man hier nicht einfach losziehen und eine Quest erfüllen kann. Hier ist alles kleinteilig und man fühlt sich machtlos. Trotzdem ist der Protest groß und wichtig und auch machtvoll irgendwie.
Ich persönlich mag es, wenn es am Ende realistisch wird, dass Aener unter vielen finde ich stark. Denn es ist politisch, empowernd und relevant. Jede von Temkes Fasern wusste, dass sie das Bittere, das auf ihrer Zunge lag, ausspucken musste. Doch ihr Unbewusstes ahnte, dass sie sich nur befreien konnte, wenn sie die Pille schluckte. Anders würde sie diesen verdammten Ort niemals verlassen. Nichts hier konnte sie einordnen. Konnte das Nichts überhaupt ein Ort sein? Jenseits der farb- und formlosen Unendlichkeit war nur ein einzelner riesiger Baum, von dem sie, an den Füßen gefesselt, kopfüber mit Blick in eine bodenlose Tiefe hing. Wenige Stunden zuvor hatte Temke noch gut gelaunt in ihrem Mietjet gesessen, mit einem Glas Champagner in der Hand und der Aussicht auf 3 Tage Party auf Ibiza. Oder besser, eine auf 3 Tage verteilte grenzenlose Freiheit in Saus und Braus auf Pillen, die sie von jeglicher Verantwortung befreiten, die ihr der Job bei der Zeitung sonst 24/7 abverlangte. Kurz nach dem Start hatte Temke die Stewardess um eine Thoracepam gebeten, damit sie wenigstens den Flug über etwas Ruhe finden konnte. Die letzten Tage im Büro waren ein hyperkolorierter Albtraum gewesen. Die geleakten Infos möglichst weit herunterspielen, den korrupten Politiker aus dem Schussfeld nehmen, einer ahnungslosen Person die Schuld zuschieben. Die Operation hatte ihrem inneren Machiavelli alles abverlangt. Doch ihr Team hatte die Kuh vom Eis geschoben, den räudigen Politiker gerettet und die Chefetage zufriedengestellt. Für Temke die Gelegenheit, endlich mal selbst auf all die Feier-Selfies zu kommen, die sie sonst nur von ihren Freundinnen zugeschickt bekam. Die 3 Tage Party hatte sie mehr als verdient. Es hätte Temke eine Warnung sein sollen, als die Stewardess ihr statt der Thoracepam eine Loki-Vex gab, mit der Mahnung, die Pille auf keinen Fall mit dem Zeichen nach unten auf die Zunge zu legen. Welche Rolle spielte es, wie sie das verdammte Ding einnahm? In einem Trotzreflex legte sie die Pille absichtlich verkehrt herum auf ihre Zunge und schluckte.
Auf der Fantasy-Messe Elfia hat Zylens ziehen Zauberer, Orks und Hutmacher an Romina Dietzels Stand vorbei. Es sind Figuren, die sie aus Romanen kennt.
Die Bilder, die in meinem Kopf entstanden sind, waren wie ein eigener Film. Und ich kam einfach gar nicht mehr so richtig da raus, weil es war einfach so, plötzlich so, man wird rausgerissen durch ein Geräusch aus der Geschichte und man war so in seinem eigenen Zimmer. Und es war so, als würde eine zweite Gedankenspur mitlaufen, die Bilder produziert. Und das fand ich so irre.
Aber ihr seid jetzt gut aufgedichtet, oder?
Also man erlebt ja in einem Buch auch was Besonderes, was anderes und was ja eine Spannungskurve haben muss. Und dadurch meistens ecken Helden ja auch an. Und es wird von der Gesellschaft ja erst so als falsch wahrgenommen, wird dann aber doch zu etwas Richtigem. Ich glaube, das fand ich faszinierend, da ich ja selber auch aus der queeren Szene komme. Also ich wusste mit 5 Jahren schon, ich möchte keine Tiere essen. Ich wusste, für mich ist dieses Gesellschaftsbild Mutter, Vater, Kind nichts. Und ich glaube, das hat mich so fasziniert, dass da auch mal Regeln gebrochen wurden, die aber gar nichts Schlimmes waren, so die menschengemacht waren und auch menschengemachte Probleme behandeln.
Manchmal, sagt Romina, würden Menschen auf diesen Fantasy-Treffen auch die Rollen der Kostüme spielen, die sie tragen. Das fände sie immer spannend.
Ist das die Flucht aus der Realität? Und ich finde, es ist genau andersrum. Also man holt ja die Fantasie in die Realität. Man ist dadurch ja nicht realitätsfremd. Wenn ich jetzt so wie jetzt als Elfe zum Beispiel rumlaufe, dann habe ich nicht so eine große Klappe und ich bin halt ein sehr extrovertierter Mensch. Das steckt dann so ein bisschen zurück, weil es sieht halt seltsam aus oder erschreckt auch schon mal den einen oder anderen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel als Barbar rumrenne oder in irgendwas, was frecher sein kann, dann kann ich auch meine Personalität in der Richtung stärker zeigen. Man ist ja nicht nur ein Charakter in seinem Leben, man hat ja selber mehrere Charakterzüge und ich glaube, das passt sich dann immer so ein bisschen an.
Rominas Freund Bastian kommt zum Stand. Er trägt eine blonde Perücke und ein Frauenkleid.
Dadurch, dass ich in Fantasy jetzt auf mich bezogen viel freier geworden bin und viel mehr, kann ich auch das im Alltag viel besser anwenden. Ob es jetzt Verständnisweisen für andere Kulturen sind oder für Menschen, warum sie sich wie manchmal verhalten. Ich finde schon, dass es einem im Alltag sehr viel hilft.
Einen realen Endpunkt finde ich sehr gut. Mit Klimademo. Aus dem Fantastischen mit anderem Blick in die Wirklichkeit zurückkehren, ist genau das, was wir als FantastikleserInnen machen. Ich fände es cool, wenn durch die Verschmelzung der verschiedenen Erfahrungen die Figur empowered würde und jetzt hier aktiv wird. Also nicht so, jetzt lassen wir mal den Eskapismus hinter uns und widmen uns den wahren Dingen, sondern weil ich diese facettenreichen Erfahrungen gemacht habe, bin ich, auch wenn das ein bisschen überwältigend ist, auf das hier vorbereitet. Aber ich brauche wieder eine Gemeinschaft, denn alleine schaffe ich es nicht.
Doch die Tablette blieb stecken, nahm Temke die Luft, ließ sie verzweifelt ihr Hermes-Tuch lösen, gegen den eigenen Kehlkopf schlagen, sich in Panik von ihrem Sessel werfen. Ohne Erfolg. Sie wälzte sich auf dem Boden, stieß mit dem Absatz ihres Designerschuhs ein tiefes Loch in den Sessel und verlor das Bewusstsein. Jetzt hing sie kopfüber im Nichts, an einer Eibe, wenn ihr fast vergessenes Biowissen sie nicht täuschte, und rang nach Luft. Oder kratzte sie in Wahrheit immer noch mit ihren 300-Euro-Nägeln über das Learjet-Parkett auf dem Weg nach Ibiza, an einem banalen Relaxan erstickend? Alles in Temke wehrte sich, die bittere Bille zu schlucken, die auf ihrer Zunge lag. Doch wenn sie sich weiter weigerte, würde sie ersticken. Das war selbst ihrem Echsenhirn klar, das ungefragt das Ruder übernommen hatte. Temke rang ihren Widerwillen nieder und zwang sich, die Tablette herunterzuwürgen. Sofort lösten sich die Fesseln. Noch im Sturz erfüllt vom gesamten Wissen des Baums, fiel sie durch einen haushohen Steinbogen, hinter dem sie die vertrauten Straßen ihrer Heimatstadt auf sich zurasen sah. Wir sind hier auf der Domplatte in Köln, ein ganz schöner Ort. Auch wenn ich jetzt schon über 25 Jahre, glaube ich, in Köln wohne, bin ich super gerne hier.
Touristen, Gruppen, die Guides mit Schildern hinterherlaufen, obdachlose Menschen, die um Geld bitten, Jugendliche, die versuchen, einen Luftsprung vor dem Dom mit dem Smartphone einzufangen.
Aber es ist auch für jeden, der Köln für sich entdeckt hat und Köln als Heimat bezeichnet, schon einfach was Schönes, den Dom zu sehen, weil das strahlt einfach Energie aus. Und der Dom hat auch in meinem Buch Elektro Krause eine wesentliche Funktion, würde ich mal sagen. In meinem Buch geht es um Geister. Und die Protagonistin erklärt auch, dass gerade an Orten, die Kraftorte sind, besonders mächtige Geister immer wieder auftauchen und aus der Zwischenwelt in die Realität switchen. Und der Dom ist ja in Köln so ziemlich mit der mächtigste Kraftort überhaupt.
2021 hat die Autorin Patricia Eckermann ihren Roman Elektro Krause veröffentlicht. Eckermann, Jahrgang 1969, hat zuerst eine Handwerkslehre absolviert, dann Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften studiert. Heute arbeitet sie im Hauptberuf als Fernsehautorin.
Ich wollte den Menschen mitgeben, dass Rassismus und Diskriminierung ein Thema sind, und zwar schon sehr lange. Im Grunde genommen hat es nie aufgehört. Uns wurde immer erzählt in der Schule, nach dem Krieg sind wir alle entnazifiziert worden und Rassismus gibt es nicht mehr. Das höre ich heutzutage auch immer noch sehr oft, und das ist natürlich alles Blödsinn. Und ich wollte den Menschen erzählen, dass wir schon in den 80er Jahren, da war ich bewusst dabei schon als Jugendliche, gegen zum Beispiel das N-Wort gekämpft haben.
Der Roman erzählt die Geschichte einer schwarzen Geisterjägerin im Rheinland.
Wenn ich an 1989 denke, fällt mir nicht zuerst der Mauerfall ein. Auch nicht die erste Love Parade in Berlin oder die schwere Ölpest von Alaska. Ich denke an Nazis. Zugegeben, als schwarze Deutsche fallen mir immer erst Deutsche ein, wenn es um ein Heimatland geht.
Also Elektro Krause ist aus reiner Wut entstanden. Es gab wieder einen Anschlag auf marginalisierte Personen und es gab wieder diese übliche, um Gottes Willen, ist das alles furchtbar, wie kann das passieren? Rassismus in Deutschland gibt es doch eigentlich gar nicht.
Was auch immer sie uns in der Schule eingetrichtert haben, die braune Brut war nie weg. Dafür war sie viel zu einflussreich. Man hat verzichtbaren hohen Tieren einen medienwirksamen Prozess gemacht, die eine oder andere Führungspersönlichkeit prestigeträchtig eingesperrt und den Rest verschont. Okay, ein paar feige Verpisser, darunter auch der Arsch, der uns das ganze Elend eingebrockt hat, haben sich vor Kriegsende selbst aus dem Leben gekugelt. Aber der große Teil der Nazis ist einfach so durchgekommen.
Ich wollte Nazis erzählen. Und Nazis gibt's halt. Es gibt auch Neonazis. Die werden ja gerne unterteilt. Das macht die Sache dann, glaube ich, auch ein bisschen leichter für Leute so zu verschmerzen. Aber letztendlich ist es alles das Gleiche. Und diese Ideologie der Nazis, die ist ja auch immer noch da. Und das konnte ich am besten mit Geistern erzählen. Dass halt so das, was die früher gewollt haben, auch heute noch durch unsere Gesellschaft schwebt.
Eine schwarze Frau, die Nazi-Geister in der rheinischen Provinz jagt. Patricia Eckermanns Roman ist einer der erstaunlichsten deutschen Fantasy-Romane der vergangenen Jahre. Verlegt hat Eckermann Elektro Krause selbst. Zu kaufen ist der Roman vor allem im Internet. 2022 wurde er für den renommierten Fantastikpreis der Stadt Wetzlar nominiert. Nach dem Gespräch ein kurzer Blick in die Fantasy-Abteilung in der Buchhandlung am Kölner Hauptbahnhof. Hier liegen die Fantasy-Bestseller des Jahres aus, der Mainstream. Patricia Eckermann oder James Sullivan gehören nicht dazu.
Nachdem sie ihre Seele in einem Pakt verkauft hat, reist Emilia mit dem mysteriösen Fürsten Wrath an den Hof der Wicked, wo sie eine verführerische, düstere Welt der Sünden erwartet. Carrie Maniscalco, Kingdom of the Wicked, die Königin der Hölle.
Im Reich des Wolfes gärt es. Rebellen und mächtige Patrizier gefährden die Macht des kaiserlichen Throns. Nur der Orden der Richter stellt sich dem Chaos entgegen. Richard Swan, im Namen des Wolfes.
Der Zwerg Gimarius Goimron wollte nach den aufregenden Abenteuern in Malenias Wacht Ruhe finden und seiner Liebe Rodana nahe sein. Aber das Auftauchen einer gefährlichen Sumpfhexe, die auf der Suche nach einem Artefakt ist, wirbelt alles durcheinander. Markus Heitz, Das Herz der Zwerge.
Ich glaube, Verlager und Agentinnen sind krasse GatekeeperInnen. Und was noch dazu kommt, wenn ich so in die großen Buchhandlungen gehe oder so und ich gehe in die super Fantasy-Abteilung, dann sehe ich erstmal die ganzen klassischen ollen Schmöker. Ja, die müssen jetzt noch nicht mal alt sein, auch die neuen, die jetzt so wie olle Schmöker geschrieben sind. Die progressiveren, die muss man dann wirklich suchen wollen. Also da muss man hinkommen. Das müsste einfach auch Leute mit einem Bewusstsein für progressive Literatur in diesen Buchhandlungen geben, die das dann auch dementsprechend mal platzieren, dass die Leute das sehen und sagen, ah, das gibt's auch. Das könnte ich mir ja auch mal kaufen.
Ich habe meinen ersten Entwurf unter Texte hinzugefügt. Natürlich muss er noch gekürzt werden. Ich überlege noch, ob ich das so erzähle, dass die Dinge in der richtigen Reihenfolge geschehen. Also erst die Versklavung, dann die Befreiung und dann erst die Rückkehr nach Borlemas. Es wird dann vielleicht ein bisschen märchenhafter. Yaldros. Mit dem erwachenden Tag kehrte Yaldros nach all den Jahren nach Borlemas zurück. In die Stadt, in der er einst versklavt gewesen war und die nun aus nichts weiter bestand als aus Asche und Stein. Ohne Erinnerung an seine Vergangenheit war er damals als Jüngling am Rande des Ödlandes erwacht, von Jägern in Ketten gelegt und an diesen Ort verschleppt worden. In den Tiefen des Berges, aus dem der Mineneingang noch immer wie ein dunkles Auge ins Tal starrte, hatte er geschuftet und nachdem die Magie in ihm erwacht war, und er in den Schächten anderen Kraft gespendet, deren Wunden geheilt und deren Schmerzen betäubt hatte, wurde er in den Turm der Gelehrten geführt, der inzwischen nichts weiter war als eine Hügellandschaft aus Schutt. Die Magiekundigen wollten damals seinen Zauber ergründen. Die Heilung sollte er fortan an den Herrschenden vollbringen. Da sie seine Zauberei nicht zu enträtseln vermochten, hofften sie, dass seine Herkunft Hinweise bieten könne. Seiner dunklen Haut und seinen Locken wegen vermutete sie, er stamme aus der Fremde des Südens, jenseits des Meeres. Um Gewissheit zu haben, sollte er im Thronsaal in Anwesenheit des Königs vor das Orakel treten. Und diese Begegnung veränderte alles, sowohl für ihn als auch für diese Stadt. Damals war Yaldros mit gefesselten Händen vom Turm der Gelehrten zum Palast geführt worden. Nun aber ging er den Weg von jedem äußeren Zwang befreit. Durch eine eingestürzte Wand stieg er schließlich in den Thronsaal. Bäume und andere Gewächse hatten sich hier verbreitet, als hätte sich der Wald nun, da sich die Stadt nicht mehr rührte, auf schnängelnden Wurzeln vom Hang in die Tiefe gewagt und sich zurückgeholt, was ihm einst geraubt worden war. Der kühle Kräuterduft, den das Orakel damals umgeben hatte, erfüllte die Luft. Die Worte von einst hatten ihn zurückkehren lassen. »Du und deinesgleichen, ihr seid nicht von dieser Welt«, hatte das Orakel gesagt. »Dein Vergessen ist nur eine Ruhepause. Kehre wieder, wenn du erholt bist.« Der König und seine Würdenträger hatten ihn damals nicht freigelassen, aber mit Privilegien ausgestattet und dabei nicht geahnt, dass sie sich mit ihm den Untergang in ihren Palast geholt hatten.
Im Januar, als es bei mir ein bisschen ruhiger war vom Geschäft her, habe ich 8 Romane gelesen. Und also ich brauche für einen Roman so mit 600, 800 Seiten 1 bis maximal 2 Tage und dann nehme ich mir mal ein Wochenende und dann ziehe ich es im Buch schnell durch.
Über der Messe, 11 Jahre Zylens, schließt sich die Wolkendecke.
Früher war es für mich irgendwie immer schön, wenn unbedingt Fabelwesen drin vorkamen, einfach um ja, so ein Bestiarium irgendwie mehr auszufüllen. Es gibt natürlich die aus der Mythik von früher, aus dem Griechischen, aus dem Lateinischen und so weiter, die wurden festgehalten, aber da kommen immer neue Geschichten und auch so ja, Übergänge, dass sie irgendwie miteinander verwandt sind. Das fand ich immer so interessant, wie man auf die Idee kommt, Dinge zu verknüpfen. Und jetzt hatte mir eine welche empfohlen, da ging es dann um Liebesgeschichten. Und eigentlich bin ich jetzt nicht so der Liebesgeschichtentyp, aber das fand ich echt schön. So mit dem Fantasy zusammen habe ich das sehr gern gelesen. Weil die Heldin, die war ja nicht sympathisch geschrieben. Und oft war das ja so, du musst dich mit dem Held identifizieren können. Und mit ihr kann man sich einfach nicht. Man denkt sich so, warum ist sie so egoistisch? Warum ist sie so? Man eckt mit ihr immer an, aber trotzdem fühlt man mit ihr. Und das war eines der ersten Romane, wo das so vorkam. Und das war einfach irre. Da kamen ja auch queere Personen vor. Also der Grundroman war ja auch ein anderer. Er wurde quasi abgeschrieben und dann ein bisschen vervielfältigt. Und das finde ich aber grandios gemacht. Also es passt in unsere Zeit. Es ist schon irre. Also es bietet auch nochmal einen ganz anderen Rahmen an. Ne? Also es ist nicht immer nur, Prinzessin verliebt sich in Prinz und Prinz oder Prinzessin werden getrennt und dann wird sie zu einer Kämpferin, um zurückzukommen und er kriegt auch seinen Hintern hoch. Also es ist sehr viel vielfältiger geworden dadurch, ja.
In dichten Fäden fällt der Regen. Die Besucherinnen und Besucher ziehen ihre Kostüme hoch. Ein Gandalf, Zauberer im Herrn der Ringe, geht vorbei. Der Saum seines weißen Umhangs braun vom Schlamm.
Sehr viele werden mich dafür hassen, ja. Herr der Ringe, ich habe es nie zu Ende gelesen, weil ich allein schon bei der Beschreibung, das war zu genau, also es hat mir meine Fantasie tatsächlich genommen. Ich wollte mir die Wälder vorstellen, aber dann diese ganzen Seiten über, wie ein Blatt liegt oder wie die Wüste aussieht oder. Das hat mir tatsächlich den Spaß dann genommen, das war mir dann doch zu langweilig, also ich brauche das nicht ins Detail, um es mir vorstellen zu können. Mir ist es da echt wichtiger, dass die Geschichten nicht alle sich ähneln, sondern dass da mal so ein was Neues bei ist.
Mit einem Gefühl der Genugtuung passierte Yaldros den umgestürzten Thron, der nur noch ein Relikt am Wegesrand war. Durch eine felsige Pforte, die sich in die gespaltene Wand fügte, folgte er einem Gang mit glimmenden Wänden zu einem Höhlengewölbe. An dessen goldener Schwelle wartete eine verschleierte Gestalt in lilafarbener Robe auf ihn, das Orakel. »Du bist der Wanderer, der im Vergessen ruhte«, sagte es. »Du bist der Zauberer, der seine Leidensgeschwister mit magischen Händen heilte. Du hast den Bann gebrochen, der die Drachen unter dem Willen des Herrschers hielt. Du und deine Gemeinschaft, ihr habt euch den Weg in die Freiheit erkämpft. Deine Erinnerung rührt sich, die Ruhepause, sie ist vorüber.« Yaldros stellte die Frage, die ihn all die Jahre nicht losgelassen hatte. Bin ich tatsächlich fremd in dieser Welt? Die Fremde wird dir immer dort zur Heimat werden, wo du Vertraute findest, sagte das Orakel. Es fasste seine Hand mit ihren eiskalten Fingern und führte ihn zu den Stufen, die zum Wasser hinabreichten. In den Tiefen des Sees erstrahlte ein blaugrüner Schein, während hoch oben im Gewölbe feuriges Licht hinter dichtem Nebel tanzte. Langsam tauchte Yaldros mitsamt seiner Kleidung ins Wasser ein. Und kaum hatte er sich vom Ende der Treppe abgestoßen, spürte er den Sog aus der Tiefe. Nach einem letzten Blick auf das unbewegliche Orakel sank er der Weltenpforte entgegen. Von Wasser und Magie umgeben, erwachte in ihm die Erinnerung und seine Hoffnung wurde ebenso wiedergeboren wie seine Neugier auf das, was er im nächsten Augenblick sein würde.
Ich bin in einem weit entfernten Land verlorener Wälder und kleiner Täler und Flüsse groß geworden. Also ich bin in der Eifel groß geworden und ich glaube, dass auch ein Teil meiner Liebe zur Fantasy-Literatur natürlich daher kommt, dass ich halt tatsächlich von so Wäldern und die verwunschenen alten keltischen Städten und sowas groß geworden bin.
Die Schriftstellerin Judith C. Vogt, geboren 1981. Die gelernte Buchhändlerin schreibt fantastische und historische Romane und Science-Fiction, oft mit ihrem Mann Christian. Ihr Roman »Die zerbrochene Puppe« gewann 2013 den Fantastikpreis für den besten deutschsprachigen Roman. Ich treffe sie in einem Aachener Park. Ein Bach, Vögel, hin und wieder ein Hund. Auch Judith C. Vogts letzter Roman spielt am und auf dem Wasser. Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie 2022 »Schildmaid«, das Lied der Skaldin, veröffentlicht.
Also in dem Buch geht es darum, dass eine Witwe eines Schiffsbauers ein Langboot baut und dann immer mehr Frauen aus dem Umland dazukommen und dieses Schiff dann schließlich segeln müssen, auf der Flucht sind, ja einfach weg wollen aus den Verhältnissen, in denen sie sind.
Auf den ersten Blick wirkt der Roman wie ein klassischer Fantasy-Roman. Nordische Mythologie, eine vergangene Welt, eine Figur, die eine Aufgabe erfüllen muss. Doch in der Schildmaid bricht Judith C. Vogt mit gängigen Rollenklischees der Wikingerzeit.
Dies ist die Saga von Eivor und Träumbar, Tochter der Assa und des Bega. Der Schiffsbauer Orm, der Holzorm genannt wurde, aus mehr als einem Grund, heiratete Eivor und zahlte, ihrer Herkunft zum Trotz, einen stattlichen Preis aus vielen breiten Armreifen. Denn er brauchte ihre Kenntnisse für die Herstellung seiner Segel. Holzorm brach eines Tages ins Land Gardariki auf, das im Osten liegt. Denn dort fließen Flüsse nach Süden in fremde Meere zu neuen Reichen und Reichtümern. Er reiste mit 5 fertigen Segeln zu den Russ, einer gewaltigen, kostbaren Last. Doch er starb auf dem Weg oder kam auf andere Weise abhanden. Und niemand weiß, was mit seinen Segeln geschah.
Das ist ein Viking-Age-Fantasy-Roman, also es ist ein historischer Fantasy-Roman. Es ist auch super viel halt Recherche so aus dem Viking-Zeitalter eingeflossen. Und da ist es halt schon so, dass in den 1980ern überhaupt erst entdeckt wurde, dass es Frauen unter den Wikingern gab. Vorher war einfach auch die ganze Forschung rund um Wikinger und um frühmittelalterliches Skandinavik und sowas war immer ganz viel halt der Mann, der Krieger, häufig halt so die Übergriffe auf England, die Klosterplünderungen und sowas. Und die Frauen waren immer eher so eine Randnotiz. Ja, die waren zu Hause, ne? Die haben die Schafe geschoren, die haben einen Haushalt gemacht, so die Kinder erzogen.
Eivor blieb zurück und trauerte nicht um Holzorm. Sie sagte zu einer ihrer Schwestern an dem Tag, an dem diese selbst heiraten sollte: Ich bin heute Morgen aufgewacht und hatte vergessen, dass ich verheiratet war.
Woran ich mich noch sehr deutlich erinnern kann, dass ich das so mit Anfang 20 irgendwie dachte: Ich schreibe jetzt mal ein Buch über eine Frau, die alles falsch macht. Also einfach eine Idee, die ich mit Anfang 20 hatte. Das habe ich auch tatsächlich zu Ende geschrieben, das ist aber auch nicht erschienen. Ich habe gedacht, einfach mal eine weibliche Protagonistin und die hat die Freiheit in dem Buch, ganz viele Fehler zu machen und damit auch zu strugglen, zu versuchen, die wieder richtig in den Lot zu bringen und sowas. Aber viele falsche Entscheidungen zu treffen, weil ich offenbar damals den Eindruck hatte, dass Frauen das medial gar nicht so richtig dürfen.
Weibliche Figuren gab es in der Fantasy-Literatur früher kaum. Judith C. Vogt erinnert sich an ihre Lektüre von Der Herr der Ringe, wo Frauen nur am Rand auftauchen und sich eine Männergruppe aufmacht, den Ring zu vernichten.
Ich habe das als Mädchen viel gemacht, dass ich halt mir weibliche Figuren da drin vorgestellt habe und die einfach dazu erfunden habe. So, ne? Oder mir eine Fanfiction sozusagen überlegt habe und da war ich dann irgendwie mit drin. So. Weil man den Mangel natürlich wahrgenommen hat. Ne? Natürlich ist mir klar geworden, dass dann 9 Typen rumrennen und ich da nicht dabei war. Ich glaube, das fördert es auch, dass die Lesenden häufig auch selbst schreiben oder sich zumindest viel so auch selbst fantastisch irgendwie austoben. Weil man sich so ein bisschen selber da rein versetzen kann.
Vereint, umgeben von Menschen als Teil deiner Gemeinschaft, kehren die Erinnerungen zurück. Zum ersten Mal bin ich mir sicher, dass es keine Träume sind. Ich bin Adjentje, Temke und Yaldros. Und ich bin all die anderen, von denen ich zu träumen glaubte. Ich habe nicht nur im Traum als Yaldros gegen die Versklavung gekämpft, als Temke das Wissen des Weltenbaumes erlangt und als Adjentje alles Geld der Welt abgeschafft, sondern diese Dinge nacheinander oder sogar nebeneinander erlebt. Es sind meine Erinnerungen und meine Erfahrungen, und sie alle münden in diese Welt, in der ich aufwuchs und nun Teil einer Gemeinschaft bin. Alles, was war, hat mich auf diese Aufgabe vorbereitet. Und doch ist es etwas Neues, eine andere Art von Kampf. Das Portal, durch das ich gekommen bin, ist verschwunden. Jetzt bin ich Teil einer friedlichen, sich vorwärts bewegenden Menschenmenge. Einige halten Plakate, andere rufen Parolen, viele tragen Kinder auf den Schultern. Der Teil von mir, der eben noch zweifelte, begreift jetzt, dass die Eibe mir das kostbarste aller Geschenke gemacht hat. Ich verstehe endlich, wie alles zusammenhängt und dass alles, was ich als Temke geglaubt habe, eine Lüge ist. Die Menschen um mich herum kennen die Wahrheit und ich will sie gemeinsam mit ihnen in den Himmel schreien.
Das ist ja wirklich so die Krux an der Fantasy und auch an der Science Fiction, dass es gleichzeitig was ist, was einen riesigen Möglichkeitsspielraum bietet und einen riesigen Horizont, so bis zu dem man sich austoben kann. Und letztendlich ist davon halt jahrzehntelang auch gar nicht so viel genutzt worden. Also ich habe da lustigerweise vor kurzem auch noch bei einem Vortrag, haben wir uns darüber noch unterhalten, also da meinten auch Leute aus dem Publikum, dass die Monarchie jetzt so ein starker politischer Ankerpunkt der Fantastik, dass es eigentlich schade wäre, dass es so wenig zum Beispiel sozialistische oder anarchistische Gemeinschaften und Regierungsformen und sowas in der Fantasy auftauchen und woran das liegen könnte. Und da haben wir halt auch drüber nachgedacht, wenn wir das einmal durchschaut haben, können wir ja unseren Weltenbau auch dahingehend ändern, dass es halt nicht so den bösen Herrscher mit seinen bösen Heerscharen gibt und die sind alle böse, weil sie so geboren sind oder sowas. Ne? Und da müssen wir aber halt in den Weltenbau. Da reicht es nicht nur, wenn wir einen schwarzen Protagonisten haben zum Beispiel, sondern da muss am Weltenbau selber so geschraubt werden. Und ich finde, dass sich das dann aber wiederum, wenn Leute das sich in der Fantasy bewusst werden, dann können wir uns das auch in unserem realen Leben bewusst werden. Also ich finde, dass da ganz viel ja, fantastische Wirkmacht das Potenzial hat, halt auch gesellschaftliche Wirkmacht zu werden, so das zu begleiten.
Während wir gehen, treffen unsere Blicke aufeinander. Darin entdecken wir Gemeinsames und Einzigartiges. Du zum Beispiel, du hast ein wütendes Theaterstück geschrieben, aber in die Zeitung kamst du erst, als du dich festgeklebt hast. Und du hast große Angst, etwas ändern zu müssen, aber noch größere Angst macht dir, nichts mehr ändern zu können. Oder du, ständig machst du dich wegen kleiner Entscheidungen fertig, wenn du dir mal wieder Fair Trade nicht leisten konntest. Dabei weißt du, dass es nicht das Einkaufen sein wird, was die Welt rettet. Und du hast ein schlechtes Gewissen, weil du dich schon seit langem mehr engagieren willst. Aber der Brotjob hält dich beschäftigt. Nein, frisst dich auf. Jetzt sind wir hier und wir bringen mit, was wir alle haben. Mächtige Fantasien. Die, dass das Kleine das Große verändert. Die, dass es morgen anders sein wird als heute. Die, dass es unsere radikalste Tat ist, Hoffnung zu haben.
Fantasy kann noch mehr. Geschichten der progressiven Fantastik. Ein Feature von Marc Bädorf. Es sprachen Sarah Kempin, Johannes Wördemann und Sebastian Miro. Ton und Technik Daniel Sänger und Sonja Röder. Regie Alexander Schumacher. Redaktion Anja Brockert. Produktion Südwestrundfunk 2023.